Willkommen bei Studiosuppe, dem Interview-Podcast über Kunst. Mein Name ist Rika. Mich interessiert, was Menschen zu Kunst treibt, wie sie mit Erfolg umgehen, welche Sehnsüchte und auch welche Ängste sie haben. Dies ist die 7. Folge von Studiosuppe. Ich treffe die Malerin Tanja Selzer in ihrem Atelier in Berlin-Prenzlauer Berg. Wir sprechen über ihren Malprozess, ihre Routinen, was sie vor 20 Jahren eventuell anders gemacht hätte und über die Erotik in ihren Bildern. Ich freue mich, dass ihr zuhört und wünsche euch jetzt viel Spaß. Wenn euch die Folge gefällt, dann freue ich mich, wenn ihr euren Freunden davon erzählt. Und ja, danke, dass ihr dabei seid. Die Musik ist von Simon Geuchen. Ja, Tanja, jetzt sind wir hier in deinem Studio. Super schön. Das ist noch Prenzlauer Berg, oder?
Das ist noch Prenzlauer Berg, genau. Mhm. Genau, Bözow-Viertel.
Mhm. Mhm. Schön. Und seit wann bist du hier?
Ich bin hier 2002 hergezogen. Aus Hamburg damals. Mhm. Und wie gesagt, wir haben hier in dem Haus auch eine Wohnung gemietet und sind immer hier an dieser Ladeneinheit vorbeigelaufen. Und es war immer so ein Traum, ach wie toll, das wäre super da, das Atelier zu haben, so nah dran. Und dann habe ich das auch angemietet, ziemlich direkt nach der Wohnung.
Genau. Also auch 2002 oder?
Ja, 2002.
Ach wow. Du hast in Hamburg studiert, an der Hochschule für angewandte Wissenschaften?
Genau, also heute heißt sie Hochschule für angewandte Wissenschaften. Als ich studiert habe, war es noch die Fachhochschule für Gestaltung. Also da konnte man dem Namen mehr entnehmen, was da passiert. Heute ist es halt zusammengefasst, viele Fachbereiche. Genau, und wir haben sie damals eigentlich immer nur die Armgardstraße genannt. Also manchen ist das vielleicht noch ein Begriff, zumindest den Hamburgern.
Und hast du Grafik dort gemacht oder welchen Bereich?
Also ich war der Annahme, dass ich freie Kunst studiere. Okay. Also ich hatte eigentlich nur Malereiklassen belegt und habe ein bisschen Buchgestaltung auch gemacht. Ich glaube, offiziell war ich eingeschrieben für Illustration. Mein Diplom heißt auch so, Kommunikationsdesign und Illustration. Aber für mich war es eigentlich wirklich wie ein freies Kunststudium. Mhm. Und wir waren auch damals in direkter Nachbarschaft, diese Gebäude sind direkt nebeneinander zur HFBK. Und ich habe sehr viel Zeit auch da verbracht. Also ich hatte viele Freunde, die da studiert haben. Ich bin da auch mit in die Klassen gelaufen oder wir haben uns da getroffen. Also es war so, gefühlt habe ich da auch sehr viel mitgenommen von diesen Studiengängen und Leuten.
Hattest du dich auch dort beworben oder hast du dich direkt an der Fachhochschule beworben? Also hast du auch mal überlegt, sozusagen an der Hochschule dann Kunst zu studieren direkt?
Nee, ich war sehr entschlossen, an der Armgardstraße zu studieren, weil ich unbedingt Handwerk lernen wollte. Also ich wollte unbedingt zeichnen und malen und ich wollte Techniken lernen. Und mir war ganz klar, dass wenn ich jetzt zur HFBK gehe oder zu einer anderen Kunsthochschule, das eher schon vorausgesetzt wird. Oder da wurde auch zu der Zeit eben sehr wenig Malerei unterrichtet. Also es war viel mehr Installation, Video angesagt und dieses wirklich handwerkliche Malen gab es eigentlich gar nicht. Und ich wusste, das kriege ich an der Armgardstraße. Mhm. Das war auch so. Also ich habe wirklich sehr viel von Aktzeichnen bis hin zu Ölmaltechniken und so weiter. Brauchte ich einfach. Mhm. Ich habe dann erst viel später, eigentlich nach dem Vordiplom, haben dann so die Professoren immer zu mir gesagt, eigentlich musst du wechseln, weil du willst ja freie Kunst machen, bist eigentlich hier nicht richtig. Aber ja, irgendwie, weiß ich auch nicht, war ich da beratungsresistent. Also ich bin dann trotzdem an der Armgardstraße geblieben. Und später habe ich dann gedacht, scheiße, ich hätte vielleicht doch nochmal ein freies Kunststudium aufnehmen sollen.
Das heißt, es war auch schon früh klar, dass du jetzt gerne in diese Richtung gehen möchtest. Und wieso nach Hamburg? Also du bist ja in Idar-Oberstein geboren.
Klingt immer schon so lustig, das müssen wir alle lachen, wenn sie den Namen aussprechen.
Ja, ich habe tatsächlich mal nachgeschaut, das ist ja ein echt schöner Ort, also fast märchenhaft.
War es mal, ja. Also es ist in Teilen märchenhaft, weil die Landschaft eigentlich sehr schön lieblich ist und es gibt noch so Burgen und Schlösser und so, aber sie haben ja den kleinen Fluss, die Nahe, der durch die Stadt fließt, überbaut mit einer vierspurigen Straße. Seitdem ist es ein bisschen weniger märchenhaft.
Okay. Rheinland-Pfalz ist das,
ne? Rheinland-Pfalz.
Und wie hast du das in Erinnerung? Hast du dich wohl da gefühlt? Also magst du mal ein bisschen erzählen, wie es da für dich war und auch so ein bisschen vielleicht, wie du zur Kunst gekommen bist oder zum Illustrieren?
Ja, also illustriert habe ich tatsächlich nie. Das Studium nannte sich halt so. Ja, also Idar-Oberstein ist tiefste Provinz und ich komme auch nicht mal aus der Stadt Oberstein, sondern aus einem Dorf in der Nähe, aus Enzweiler. Und das war wirklich super ländlich. Also meine Familie hat ein Haus mit großem Garten. Ich bin im Wald mehr oder weniger als Kind groß geworden. Und das war in der Kindheit sehr schön. Aber als Teenager war das ein Horror. Also das ist wirklich wie ein Gefängnis gewesen, weil man da gar nichts machen konnte und so Kultur total fehlte. Also wir sind dann später natürlich in die Städte gefahren, nach Frankfurt, Mainz, um zu Konzerten zu gehen oder in einen Club zu gehen oder Ausstellungen anzuschauen. Aber in dieser Provinz selbst gab es das eben alles nicht. Und ich habe da sehr drunter gelitten auch, bis ich dann endlich mein Abi in der Tasche hatte. Und meine Familie sind auch so liebe, einfache, normale Leute, die hatten mit Kunst überhaupt nichts am Hut. Also da gab es eigentlich gar nichts, ja, was man da so an Futter bekommen konnte. Das Einzige, was eben spannend für mich immer schon war, das ist ja die Edelsteinstadt Deutschlands. Also es gibt unheimlich viele Menschen, die mit Edelsteinen handeln oder auch schleifen. Mein Uropa selbst war auch noch Diamantschleifer.
Oh wow, es gibt auch ein Museum, ne?
Ja, es gibt zwei. Und diese Steine haben mich immer total fasziniert. Also ich bin viel in diese Museen gegangen. Meine Oma hatte so einen großen Koffer, der war voll mit Edelsteinen. Das war nichts Wertvolles, ja, weil die hatten alle Fehler, aber die waren so schön. Und diese Farben und dann wie die hießen, die haben ja so exotische, geheimnisvolle Namen irgendwie. Das war schon, also das war so, glaube ich, was mich immer begleitet hat, was vielleicht auch so das erste Künstlerische in meinem Leben war.
Und hast du damals auch schon gezeichnet?
Ach, naja, wie man halt so zeichnet als Kind und Jugendlicher. Also es war schon so, dass ich das immer gemacht habe und auch immer irgendwen hatte, sei es die Kindergärtnerin oder meine Oma, die mich da, die gesagt hat, mach mal weiter, das sieht doch schön aus. Ja, aber das war ich, also es war nichts, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mit 4 schon wusste, ich werde Künstlerin oder so. Das ist tatsächlich erst später entstanden. Aber so diese Bremse, die die meisten in ihrem Leben kriegen, wo es dann so übergeht vom spielerischen, kindlichen in was Ernstes, die gab es bei mir irgendwie nicht. Also ich weiß nicht, das hat nicht gefruchtet, dieses, dass immer alle gesagt haben, naja, das kann man aber nicht als Beruf machen, sondern das ist, was macht man als Hobby? Das wird einem ja so gesagt. Also mir wurde das ganz oft gesagt, das ist irgendwie nicht bei mir angekommen. Also ich habe das immer weitergemacht und ich hatte dann das Glück, eine ganz tolle Kunstlehrerin zu haben, die mich da unterstützt hat. Also irgendwann hat sie mir dann so große Formate hingestellt, große Pinsel in die Hand gedrückt. Und ich glaube, das war so die Initialzündung, wo ich wirklich dachte, ah, das möchte ich wirklich als meinen Beruf machen.
Das heißt, du hast dann auch schon in der Schulzeit angefangen mit Malen und dich dann entschieden, du möchtest gern dann nach Hamburg nach der Schule.
Genau, und das war eigentlich eher Zufall. Ursprünglich wollte ich nach Berlin tatsächlich. Dann haben mich aber Freunde zu so einem Wochenendausflug mit nach Hamburg genommen. Und irgendwie habe ich mich total in diese Stadt verknallt. Also wir kamen morgens an um 5:30, glaube ich, und dann haben wir uns am Hafen also ein Nutella-Brötchen geholt. Das gab es da irgendwie, so halbe
Ich dachte jetzt
Brötchen mit Nutella.
Fischbrötchen,
Nee,
oder?
eben nicht. Ich weiß auch nicht. Also natürlich gab es da bestimmt auch Fischbrötchen, aber wir haben uns Nutella-Brötchen geholt und haben uns da an den Hafen gesetzt und die Sonne ging auf. Und das war so toll,
Schön.
es war fantastisch. Und dann habe ich tatsächlich an diesem Wochenende auch schon Leute kennengelernt, die an der Arbeitsstraße studieren. Die haben mir dann davon erzählt und irgendwie war für mich in dem Moment klar, ach, ich will da unbedingt hin. Und dann bin ich so, das hat es, glaube ich, ein Jahr gedauert, bis ich dann Abi hatte. Und in der Zeit bin ich immer wieder nach Hamburg gefahren und habe die Schule kennengelernt und hab Leute kennengelernt, noch mehr, die da studieren. Und ich war da sehr stur, will ich mal sagen. Im Nachhinein betrachtet finde ich das gar nicht so gut, weil eigentlich hätte man sich an viel mehr Kunsthochschulen auch bewerben sollen. Haben ja die meisten auch gemacht, weil bei mir hat es dann echt 3 Jahre gedauert, bis die mich angenommen haben. Ist ja nicht so einfach, also bis ich dann durch diese Prüfung durchgekommen bin. Aber ich wollte
Hattest du es
unbedingt dahin.
mehrmals versucht, ja?
Ja,
Oder?
3 Versuche.
Ich habe mich auch an mehreren Unis beworben. Also ich habe auch viel Absagen bekommen so, und irgendwie aber auch gedacht, naja, ja, aber ich will das ja so gerne, deswegen versuche ich es einfach immer wieder. Und genau, bis dann halt auch geklappt hat. Ja.
Ja, also ich denke, das ist auch ja ganz normal. Die meisten bewerben sich sehr, sehr oft und das ist ja auch so ein bisschen ein Test für den Willen, ist ja auch nicht schlecht. Aber also im Nachhinein denke ich, na, es hätte auch schon ganz andere tolle Kunsthochschulen noch gegeben in anderen Städten, aber ich war da so voll fixiert auf Hamburg und die Arbeitsstraße.
Das war schön, dass es geklappt hat, ne? Und ja, man hat ja immer so diese, also irgendwann muss man sich ja entscheiden. Also
Ja,
ja,
ja, ja.
genau. Und wer weiß, vielleicht, wenn du woanders studiert hättest, dann wäre doch irgendwie eine andere wieder oder so. Ne? Man hat immer so eine große Auswahl an Möglichkeiten dann vielleicht auch. Jetzt bist du ja eigentlich auch schon ziemlich lange Künstlerin, also ich glaube seit 16 Jahren sozusagen. Also nach dem Studium dann und
Ja, also, naja, das ist ja noch länger, ne?
ja, also seit
Wollen wir
2003 habe
alles
ich
ganz
gezählt.
genau?
Ja.
Na, im Grunde genommen, also war ich ja schon 2000 dann fertig mit allem drum und dran und dann habe ich die ersten paar Jahre kombiniert. Also ich habe gearbeitet an einem ganz tollen Büro, die haben Bücher gestaltet. Das war eine sehr schöne Arbeit, da habe ich auch viel gelernt und habe aber parallel auch ein Atelier gehabt und habe gemalt. Und aber ich bin wirklich super langsam. Also ich entwickle mich einfach sehr langsam. Mittlerweile hadere ich damit auch gar nicht mehr. Das ist eben so. Ich habe dann lange gebraucht, um das zu finden, was ich da wirklich machen will. Und ich zähle eigentlich so richtig erst ab 2005. Genau, weil da war ich dann schon in Berlin und hatte auch meine Tochter schon. Und das hat auch so ein bisschen dazu geführt, dass ich entschiedener geworden bin, weil ich so wenig Zeit nur noch hatte. Also durch das Kind. Ich hatte überhaupt keine Zeit mehr übrig. Und ich wusste, das bisschen Zeit, was ich jetzt noch habe, das muss ich wirklich bewusst nutzen und habe dann wirklich nur noch Malerei gemacht und habe dann auch tolle Leute hier in Berlin kennengelernt, hatte dann auch eine erste Galerie hier in Berlin. Und da ging es dann eigentlich los, auch mit dieser Art und Weise zu malen. Also ich hatte dann auch nochmal wirklich so alles auf den Kopf gestellt und praktisch wie von null angefangen.
Das ist spannend, was du sagst. Also dadurch, dass du dann ein Kind bekommen hast und sich die Zeit sozusagen verändert hat für dich, also was machst du mit deiner Zeit? Und ich glaube, dass viele dann vielleicht auch eher dann den sicheren Weg gehen und dann mit der Kunst vielleicht aufhören, um dann die finanzielle Sicherheit dann da, ne, zu haben oder und das finde ich spannend, dass du dich dann erst recht sozusagen für die Malerei entschieden hast.
Ja, das war tatsächlich, also es war im Nachhinein war, ist es eine gute Zeit, aber damals war es schon hart, weil es war wirklich so die Pistole auf der Brust. Es ist so, wie du sagst, weil das Geld muss ja auch irgendwo herkommen. Und dieses Parallel, dieses Büchergestalten, was so also mein Brotjob war, ich musste mich da wirklich entscheiden, will ich malen oder will ich das machen, weil ich hatte nicht mehr Zeit. Und das war schon der Sprung ins kalte Wasser. Ich hatte dann einfach echt Glück. Also ich hatte wirklich Glück, dass ich dann Ausstellungen hatte und auch verkauft habe und jetzt nicht wahnsinnig reich geworden bin, aber so, dass ich zumindest mal mein Atelier, meine Arbeitsmittel und so finanzieren konnte. Also das war gut.
Ja,
Sagen
das
wir
ist
mal
auch
so.
viel wert. Also, ja.
Ja.
Und du hast ja eben auch schon erzählt, du hast viel über Bord geworfen und dann neu angefangen. Und ich habe auch so ein bisschen geschaut, also so die Motive, die du gemalt hast und was du jetzt malst. Also es gab ja sehr oft Tiere in deinen Bildern und die sehe ich jetzt nicht mehr so viel. Genau. Genau, sind die einfach, also sind die Menschen für dich spannender geworden?
Ja, das ist so, das hat sich so entwickelt. Also Tiere waren ganz lange, die waren wie so eine Projektionsfläche für das Menschliche. Also mir ging es halt nie so sehr um die Tiere. Ich weiß nicht, mich hat irgendwann mal gefragt, was ist denn das für eine Art Hirsch auf deinem Bild? Und ich, wie? Das interessiert mich ja gar nicht. Mich interessiert die Atmosphäre oder das Gefühl. was die Tiere transportiert haben. Und das hat sich so entwickelt. Also es ist nicht so, dass ich das so bewusst entschieden habe, sondern das ist ja, das kennst du ja auch als Künstlerin, man hat bestimmte Fragen oder Wünsche oder experimentiert einfach rum und hat was im Kopf und dann fängt man damit an. Und dann war das so, dass mit diesen Nudes, sage ich jetzt mal, also mit dieser erotischen Thematik oder dieses Umsetzen von Porno-Filmstills in Bilder, das fing auch eigentlich als Experiment an. Was passiert denn, wenn ich das mache? Und dann war das aber so, ja, also das hat mich so fasziniert, dass ich das dann weitergemacht habe.
Ja, da muss ich jetzt auch nochmal drauf eingehen. Also so ein bisschen zum Thema, ja, so Sex in Bildern oder Sex in der Kunst. Ne? Mhm. Ja, wie funktioniert das für dich? Also gibt es auch manchmal komische Situationen, wenn zum Beispiel die Bilder angesehen werden? Also wurden ja auch schon merkwürdige Fragen gestellt oder fühlt sich das manchmal komisch an? Also ich kenne das halt bei mir, dass, naja, es wird immer ganz unterschiedlich damit umgegangen. Also es ist ja nicht so, dass es sowas ganz Leichtes dann ist, im Sinne von, wie soll ich sagen, dass es in jedem Land vielleicht ausgestellt werden könnte oder überall verkauft werden könnte. Also es hat sich tatsächlich, man denkt immer jetzt, es hat sich so viel geändert und jetzt heutzutage ist alles so ganz offen und frei. Mhm. Aber irgendwie habe ich nicht immer so ganz das Gefühl, also es gibt ja zum Beispiel, oder auch bei Instagram, bei sozialen Medien, da darf man ja Frauennippel oder Brüste dürfen gar nicht gesehen werden. Also wird ja dann auch immer noch so ganz, also es wird ja dann doch sehr sexualisiert und nicht, also es wird nicht so gesehen wie ein männlicher Oberkörper. Und ja, und also ich musste, das ist jetzt so viel, auch daran denken, an Manet und dieses Bild, dieses Frühstücksbild. Weißt du, kennst du das?
Also Frühstück im Freien, Frühstück im Grünen, Frühstück
im Grün. Im, ja, Grün. Ja, genau. Le Déjeuner, Déjeuner sur l'herbe.
Ja, genau,
genau. Genau. Und von Manet. Und der hatte sich ja damals im Pariser Salon beworben und wurde abgelehnt, weil das zu obszön war. Da sitzen ja eigentlich nur zwei Männer und ich glaube, man sieht zwei nackte Frauen und das war dann zu viel für den Pariser Salon, wurde abgelehnt, wurde dann in einer anderen Ausstellung sozusagen, wo alle abgelehnten Bilder gezeigt wurden, gezeigt und so ist es an die Öffentlichkeit gekommen. Und manchmal habe ich aber heutzutage immer noch das Gefühl, dass das so ein bisschen ein schwieriges Thema ist. Wie ist das, was hast du für Erfahrungen da?
Absolut, also das, da finde ich, triffst du total einen Punkt, der mich auch sehr beschäftigt, natürlich. Also ich muss schon sagen, dass ich überwiegend tolle Reaktionen bekomme. Also nicht jetzt im Sinne von alle loben das und finden das toll, sondern es entsteht ein Dialog, also es entsteht eine Diskussion, die ich super finde. Also sagen wir mal, diese zotigen Reaktionen, die gibt es schon, aber das ist selten. Zum Glück, also habe ich bis jetzt noch nicht so oft erlebt. Weder auf Ausstellungen, sogar gar nicht, manchmal natürlich auf den Social Media, aber es ist wirklich verhältnismäßig wenig. Aber was schon passiert, ist, dass die Leute sich so ein bisschen angegriffen fühlen, also dass ihnen das zu nahe tritt sozusagen und dass es schon merkwürdig ist, weil Aktmalerei ja eine ganz uralte Tradition hat und die Menschen sich ja auch wirklich nun Pornos anschauen, das ist ja, wissen wir ja alle, also die Industrie boomt und es ist ja mittlerweile auch in den Social Media eben so, dass es ein Klick ist und du hast sofort zig Seiten, auf die du gehen kannst, aber diese Bilder, manche reagieren schon empfindlich und fragen mich dann auch, warum machst du das und so, und aber es entstehen dann doch immer eher interessante Gespräche daraus. Was ich auch finde, dass eben diese Freiheit, von der wir vielleicht lange geglaubt haben, dass sie da ist, überhaupt nicht da ist. Also es ist immer noch ein schwieriger, verklemmter Umgang. Und ich glaube, da ist noch ganz viel, was sich entwickeln könnte, sollte für die Menschen insgesamt einfach. Also auch in Deutschland, in einem ja relativ liberalen Land, finde ich, ist immer noch ganz schön viel Problematik auch da und Unverständnis. Also auch, dass sich die Geschlechter untereinander nicht richtig verstehen, auch alle drei oder vier oder wie viele wir so mittlerweile sind. Dass es da einfach noch viel gibt, was ja einfach nicht verstanden wird und auch vielleicht immer noch zu wenig Kommunikation darüber.
Vielleicht auch so mit Ängsten verbunden. Also weil also es gibt dann vielleicht manchmal doch weniger Offenheit, als man denkt. Also natürlich gibt es ja auch im Bereich Sex auch nicht so schöne Seiten, ne? Oder auch gerade so Pornografie, wo es vielleicht nicht dann einvernehmlich ist und das ist ja immer schlimm. Auf der anderen Seite ist halt das ist ja auch was total Schönes. Also Sex kann ja was total Verbindendes und Wundervolles sein und irgendwie ist ja auch der Grund, warum wir alle existieren. Also deswegen finde ich es auch manchmal überraschend, wenn Menschen dann so erschreckt sind, wenn sie Bilder sehen, wo dann irgendwie so was Sexuelles drin vorkommt, weil das ist ja das Menschlichste überhaupt. Also so entstehen wir ja einfach und das gehört ja einfach so komplett dazu und ja, ich glaube, manchmal so diese Offenheit vielleicht auch darüber zu sprechen und ja, und dadurch dann eben auch diesen Unterschied deutlicher machen zu können, ne? Ab wann ist es, also wann ist es schön, ab wann ist es vielleicht schwierig oder nicht gut und ne, wann ist es irgendwie eine Objektifizierung und so weiter. Ja, genau.
Ja, das ist auf jeden Fall wirklich ein interessantes Thema und wahrscheinlich, also ich denke, das ist auch so ein Hook gewesen damals, dass ich mich gefragt habe, was ist denn das für ein Menschenbild da am Porno? Also weil ich habe mich immer schon mit Bildern aus den Massenmedien beschäftigt und irgendwann ging es dahin über, dass ich eigentlich nur noch mit Videomaterial gearbeitet habe, weil ich mir dann immer genau den Punkt rauspicken konnte, der mich fasziniert und auch meine eigene Kadrage, meine eigene Interpretation finden konnte. Und Pornos waren natürlich auch einfach, sobald man anfängt zu recherchieren im Internet, dann bist du einfach da ganz schnell. Das hat mich dann schon verwundert, dass ich dachte, was ist das eigentlich für ein Bild vom Menschen in diesen Filmen? Und es gibt ja auch natürlich mittlerweile eine neue Entwicklung in der Pornografie, ja, also von Erika Lust und so weiter, die ein Bewusstsein dafür generieren und auch ganz andere Filme machen, wo auch sozusagen die Darsteller gut behandelt werden, gut bezahlt werden und das auch freiwillig machen. Aber das ist natürlich nur ein ganz kleiner Teil. Der Großteil ist natürlich ein wahnsinniger Missbrauch. Das klingt komisch, aber so durch dadurch, dass man es malt und das in so einer alten, traditionellen Form macht, ist es für mich ein Stück Würde zurückzugeben. Oder so fing es an, sich dann irgendwann anzufühlen. Und vielleicht ist dadurch auch die Entwicklung entstanden, dass es dann irgendwann nur noch in der Natur war. Also das war nicht so geplant, das war auch am Anfang nicht so. Aber das hat sich auch so entwickelt, weil natürlich, Natur, wir da ja hingehören als Menschen und trotzdem sehr verletzlich und sehr nackt wirken und natürlich auch verboten wirken, wenn wir uns da also beim Sex sehen oder vorstellen. Jetzt bin ich abgedriftet.
Das macht nichts. Ja, ich habe auch gerade den Faden verloren. Ist nicht schlimm. Genau. Ich wollte gerade sagen, genau, also hättest du das jetzt auch nicht gesagt, dass die Bilder aus Pornografie sind, also von Filmen, wäre ich jetzt von alleine auch gar nicht unbedingt auf die Idee gekommen. Genau, es wirkt ja doch auch alles sehr, ja, jetzt überhaupt nicht, wie sagt man, es gibt ja auch so Kategorien irgendwie so rough oder so, ne, also wo das dann irgendwie sehr hart ist oder, und es wirkt alles sehr, ja, fast lieblich, kann man sagen. Ja, also in deinen Bildern. Also, genau. Also so frühlingshaft und angenehm und so irgendwie so eine Wärme da. Also empfinde ich das.
Ja, weil ich diese Motive natürlich suche. Also, weil mich das auch als Malerin interessiert.
Wobei man auch sieht, ne, wenn man jetzt auf Pornoseiten geht, gibt es da ja auch neue Kategorien. Also man sieht auch, also es gibt jetzt Kategorien so frauenfreundlich oder sowas, ne? Oder irgendwie,
frauenfreundlich. Ja, irgendwie
so. Oder romantisch, ne? Also ich glaube, da hat sich tatsächlich auch ein bisschen was verändert, also was auch immer frauenfreundlich dann heißt, ne? Weil ich glaube, auch Frauen haben ähnliche Fantasien manchmal wie Männer, ne? Oder also das muss man ja vielleicht nicht unterscheiden. Genau, man merkt auf jeden Fall, da verändert sich dann auch ein bisschen was.
Ja. Ja, interessant, frauenfreundlich, das merke ich mir. Ich demnächst mal erforschen, was da passiert. Ja, also was natürlich jetzt so als Künstler vielleicht immer eine Schwierigkeit ist, dass man sich natürlich die inhaltliche Auseinandersetzung und Diskussion und Dialog wünscht, aber gerade wir Maler, das kennst du ja auch, es geht ja vor allen Dingen um die Malerei, also dass man auch das ist, was mich manchmal schon anscheißt, ist, wenn die Menschen das gar nicht mehr wahrnehmen, weil sie dann zu sehr abgelenkt sind von dem sexuellen, erotischen Inhalt, die Malerei quasi übersehen. Und dann denke ich schon, okay, das will ich ja eigentlich nicht. Muss ich doch was anders machen vielleicht, aber...
Ja, wobei das kommt immer auf die einzelne Person, glaube ich, davon. Also die Erfahrung mache ich auch, dass manche zum Beispiel einfach an Bildern vorbeigehen, wo man dann irgendwie ein Glied sieht oder ein Geschlechtsteil, ne, irgendwie, und dann ist das schon zu viel und dann ist das vielleicht auch peinlich, in dem Moment auch andere Menschen zu sehen, und dann wissen manche vielleicht auch nicht, okay, was sage ich jetzt, ne, zu dem Bild, oder da fällt mir nicht so ein, das hat ja viel mit einem selber zu tun, wie steht man zu sich selber, zur Sexualität, und dann ist, glaube ich, eher das, also dann vielleicht so eine Angst, dann darüber zu sprechen oder sich damit auseinanderzusetzen, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht der Grund ist und gar nicht unbedingt, also dass sie deswegen den Kontakt dann nicht finden können, ne? Also auch zur Malerei und sich darauf einlassen können. Aber das, ab da finde ich es dann auch spannend. Also, genau.
Ja, naja, und das ist auch, wie gesagt, also es ist auch eher ein kleinerer Teil. Also die meisten lesen das schon genauso, wie ich mich dann auch drüber freue, und lesen auch die Malerei. Also die sehen auch das und haben auch ein Auge dafür und können auch darüber sprechen. Oder nehmen eben beide Ebenen wahr.
Zum Thema Malerei wüsste ich gerne von dir auch, hast du Routinen? Also hast du so bestimmte Tage, an denen du im Studio bist, oder bist du jeden Tag da, oder also wie sieht dein Arbeitsalltag so aus?
Der ist tatsächlich ziemlich strukturiert. Also ich bin in der Woche jeden Tag im Atelier und habe eigentlich so sehr klassische, langweilige Zeiten. Also ich bin tatsächlich jeden Tag im Atelier und habe eigentlich so ein bisschen so einen 9-to-5-Rhythmus. Also es ist nicht so das Bohemia-Dasein. war es früher mal, aber mir tut es eigentlich so regelmäßig zu arbeiten sehr gut. Und manchmal bin ich auch abends noch da, aber das ist eher die Ausnahme. Es ist schon tagsüber einfach ein paar Stunden natürlich, ja, so viel ich eben kann. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Also ich finde gerade in der Malerei, dass man in diesem Fluss drin bleibt, total wichtig. Ich sage immer so ein bisschen, die Malerei, die ist dann auch wie so ein Gott oder so eine Göttin, die dann sauer wird, wenn man das zu lange ignoriert. Also dann braucht man sehr lange Zeit, um da wieder reinzufinden. Mir geht es auf jeden Fall so, ich höre das auch von vielen anderen Kollegen und Kolleginnen. Deswegen versuche ich immer, in diesem Fluss drin zu bleiben.
Also ich finde, es fängt dann an, also wenn man so eine lange Pause hatte, dann der erste Strich bekommt so viel Bedeutung oder das erste Bild. Und ich glaube, wenn man dann mehr so dabei bleibt, dann ist das fließender. Ne? Wenn man jetzt immer so große Pausen macht, dann muss ein Bild ganz toll werden. Ne? Weil man macht ja dann nur einzelne, weiß ich nicht, längerer Zeit.
Genau, das ist auch interessant, denn ich habe jetzt wieder angefangen, seit einiger Zeit immer gleichzeitig an mehreren Bildern zu arbeiten, was ich total toll finde, ja, weil eben das nicht mehr so entsteht, dieses, dass man sich so fixiert auf das eine Bild und da auch so eine Verkrampfung ja entstehen kann. Denn ich meine, das ist auch, glaube ich, sehr typisch für Malerei. Du musst ja in diesen Zustand kommen, wo du eigentlich gar nicht mehr genau weißt, was mache ich eigentlich. Also wo so ein Kontrollverlust entsteht, den kennen, glaube ich, alle Maler, die zumindest, also die gestisch arbeiten, die frei arbeiten, wenn du natürlich sehr jetzt kontrolliert dein Bild baust mit Einhaarpinsel und vorher schon genau weißt, was du machst, dann hast du das nicht. Aber wenn wir halt, du ja auch eher so locker mit lockerem Strich arbeiten, dann muss ja dieser rauschhafte Zustand entstehen. Und den kann man ja nicht mit, das ist ja nicht per Knopfdruck, sondern man weiß eigentlich nicht, wie es entsteht. Und jeder hat so seine Rituale, glaube ich. Also hast du vielleicht auch. Ich habe die auf jeden Fall.
Ja, also was du gerade sagst, finde ich total schön. Also für mich ist es auch so, habe ich vor kurzem mal drüber nachgedacht, tatsächlich fast so ein bisschen meditativ, weil beim Malen wirklich so dieses zum Beispiel Grübeln komplett wegfällt. Also es ist irgendwie, man ist so konzentriert, also ich auf jeden Fall, wahrscheinlich ist es bei dir auch so, weil du es gerade erwähnt hattest, wie so ein Flow-Gefühl, dass man ja irgendwie so total fokussiert ist auf diese eine Sache und das erinnert mich so ein bisschen an Meditation.
Ja, das ist bestimmt ein vergleichbarer Zustand. Also wenn jetzt mal jemand so Gehirnströme messen würde bei Malern und bei Meditierenden, kann ich mir gut vorstellen, dass man da bestimmte Übereinstimmungen finden würde. Weil es ja tatsächlich nur funktioniert, wenn man nicht mehr denkt. Und das ist ja eigentlich dem Menschen gar nicht richtig möglich. Und trotzdem versucht man, in diesen Zustand zu kommen. Und das versucht man in der Meditation ja auch, nicht zu denken. Und das ist eben total spannend, wie der versucht, diesen Zustand herzustellen. Ja, und dann wird es halt gut, nur dann wird es gut. Also nur dann kommt man in dieses, ich nenne das halt immer den Rausch, weil man halt dann 2 Stunden später, ach, was war denn in der Zeit? Und dann zurücktritt und halt nochmal auf das Bild guckt und dann in diesen Wechsel kommt, ja, zwischen Kontrolle und diesem nicht mehr denken Zustand.
Ist es für dich schöner, ein neues Bild anzufangen oder ein zu beenden?
Ich finde, beides hat so seinen Reiz. Also ich habe immer gerne, dass wenn dann die weißen Leinwände hier stehen, das ist ganz, ganz toll. Gleichzeitig ist es auch das Schlimmste von allem, weil dieser Anfang ja eben auch immer das Schwierige ist, beziehungsweise der Anfang ist immer noch leicht und dann kommt irgendwann der Moment, wo es dann schwieriger wird, so in der Mitte eher. Und das Beenden ist eigentlich, finde ich, auch immer mit einem sehr schönen Gefühl verbunden. Wobei, da ich ja auch so unfertig male, nenne ich es mal in Anführungsstrichen, ist das ja auch immer schwer, den Punkt zu finden, wo man aufhört und sagt, das ist jetzt so fertig, in Anführungsstrichen. Vielleicht ist sowieso nie ein Bild fertig, sondern ich entscheide, das darf jetzt so bleiben und ich bin auch immer sehr dankbar, wenn ich noch länger Zeit mit Bildern verbringen kann, weil ich die dann auch oft erstmal wegstelle und dann gucke ich ein paar Wochen später nochmal drauf und dann entscheidet sich das vielleicht auch erst. Mhm. Also mir fällt es eigentlich immer ein bisschen schwer, wenn Bilder so direkt aus dem Atelier rausgehen, weil ich immer denke, ich weiß auch gar nicht.
Ja, komisches Gefühl.
Ja.
Hält man auch ein bisschen dann noch fest vielleicht. Mhm.
Ja, oder bist ja dann auch sehr natürlich in dem Arbeiten drin und man hat jetzt nicht so einen äußeren Blick, also nicht so einen frischen, objektiven, unvoreingenommenen Blick und den kann man kriegen, nachdem eine Zeit vergangen ist. Natürlich nie, glaube ich, mit der eigenen Arbeit geht das gar nicht, aber ein Stück weit mehr, als wenn man gerade noch frisch aus dem Malen rauskommt und irgendwie noch sehr auch im Detail, also ich bin dann sehr in den Details drin, in den Farben, in den Strukturen. Ich weiß oft gar nicht mehr, was male ich da eigentlich. Also weil ich wirklich nur an Malerei eben denke. Mhm. Und wenn ich dann ein Bild wegstelle und später drauf gucke, 2 Wochen später, 6 Wochen später, manchmal auch nur 3 Tage später, dann kann ich das wieder mehr von außen schauen.
Na klar. Möchtest du sonst einfach, möchtest du was loswerden noch?
Da fällt mir natürlich jetzt auch gerade nichts ein. Überlegen.
Gibt es sowas wie, wenn du jetzt dein jüngeres Ich treffen würdest, würdest du irgendwie was empfehlen oder gibt es was du anders machen würdest?
Oh, das ist eine super Frage. Ich sage immer, ich werde der beste der beste Coach, weil ich so viel falsch gemacht habe und das heute natürlich ganz anders machen würde. Dass ich immer denke, ich könnte alle, die irgendwie frische Kunst studieren und da rauskommen, total gut beraten. Einfach dadurch, dass ich selbst so viel falsch gemacht habe, was ich natürlich jetzt, wenn man mich jetzt heute in meine 20-jährige Haut stecken würde, ganz anders machen würde. Auf jeden Fall, aber das ist eine ganz lange Liste. Also da können wir nochmal ein ganz neues Gespräch drüber führen.
Man lernt ja auch so viel aus Fehlern. Ne? Also man muss die ja alle machen, ne? und dann wird man irgendwie auch schlauer draus. Aber erzähl doch mal, jetzt finde ich es so spannend.
Also, das ist wirklich eine lange Liste. Also das geht tatsächlich, darüber haben wir schon gesprochen, beim Studium los. Ich würde natürlich heute eine freie Kunsthochschule gehen und mir, es gibt so tolle Künstlerinnen an den Hochschulen, wo ich denke, mit so einer Persönlichkeit mal zu studieren, wäre natürlich toll, ja, und dann würde ich auch, glaube ich, versuchen, heute eine Assistenz zu machen, erstmal bei einem Künstler, bei einer Künstlerin, um diese Abläufe mal kennenzulernen, denn ich weiß ja nicht, wie es heute ist, wenn man heute Kunst studiert, aber uns haben sie damals eben gar nichts dazu erzählt, also was dann, nee, ne,
oder? Das ist immer noch so.
Also das, du wirst praktisch da auf dem Markt losgelassen und hast eigentlich überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert. Und dass manche, die sind in guten Netzwerken, guten Strukturen drin, vielleicht haben sie auch eine Familie, wo das schon so ein bisschen herkommt, die lernen es dann von außen, aber du lernst es nicht im Studium. Und ich finde, dass man diese Welt der Kunst und den Kunstmarkt natürlich auch erstmal checken muss. Und deswegen ist so eine Assistenz bei jemand, der eben erfolgreich arbeitet, sowohl also inhaltlich jemand, der mich jetzt künstlerisch wahnsinnig interessieren würde, aber auch eben diese Strukturen schon hat, mit Galerien arbeitet, mit Institutionen arbeitet und so weiter. Das würde ich heute auch total gut finden, das zu machen. Und dann natürlich einfach die Arbeit selbst, ja. Also was ich vorhin schon gemeint habe, ich bin jemand, ich entwickle mich sehr langsam. Wenn ich mir damals, also wenn die Tanja von heute das der 20-Jährigen erzählen könnte, was ich heute alles weiß und kann, könnte ich mir einiges an Umwegen ersparen. Aber na gut, ich glaube mittlerweile auch, dass alle Erfahrungen, die man macht, auch was Wertvolles sind und sowas gut sind und dass man den Weg geht, der eben der richtige für einen ist. Von daher würde ich das auch nicht hadern.
Denke ich auch. Oft ist es ja dann doch auch irgendwie genau so, wie es dann gelaufen ist, irgendwie gut. Ne?
Ja.
Wenn man dann zum Beispiel Dinge macht, wo man dann im Nachhinein denkt, okay, das war ein Fehler, dann hat man daraus vielleicht aber auch irgendwie neues Wissen mitgenommen und kann es ja dann auch besser machen. Ne?
Ja.
Also eigentlich ist es auch gut, finde ich, wenn man jetzt so in jungen Jahren auch viel Fehler macht und so. Und ich glaube, also alle Menschen, die vielleicht so ein bisschen erfolgreicher sind, die haben, glaube ich, sehr viele Fehler gemacht. Und die, also ich glaube, das gibt es auch nicht, dass man so perfekt durch so ein Leben geht und immer ist alles ganz super. Also jede Entscheidung, das kann mir irgendwie nicht vorstellen.
Nee, vor allen Dingen, vielleicht sieht es von außen so aus, aber wenn man die Person fragen würde, würden die bestimmt auch sagen, oh nee, das und das war bei mir ganz schwierig, vielleicht dann auch eher im privaten Bereich oder ach, irgendwie, also ich glaube auch gerade, also kein Mensch und schon gar kein Künstler, Künstlerin geht durchs Leben, ohne diese Fehler zu machen und ohne ja, gegen Widerstände zu laufen. So klar, das ist auch immer eben ein Lerneffekt, den man daraus mitnimmt. Also immer eine Art Geschenk, auch in jedem Scheitern steckt ja ein Geschenk, was man hinterher hat, was man dann nicht nochmal machen muss.
Total, ja. Tanja, wie sieht denn ein schöner Tag für dich aus?
Ein schöner Tag beginnt mal mit Sonnenschein. Dann gehe ich sehr gerne laufen. Das ist auch meditativ, finde ich. Dann kann ich mich schon mal so drauf einstellen, was ich eigentlich mir wünsche, was ich vorhabe. Finde oft auch schon so Lösungen im Kopf und dann am besten gleich mit dem Kaffee direkt ins Atelier, ohne vorher noch Wäsche zu waschen, Steuererklärung zu machen oder. Einfach wirklich direkt Atelier, Kaffee, Laufen. Entschuldigung, Bett, Kaffee, Laufen, Atelier,
Wie trinkst du deinen Kaffee? Und ohne Frühstück?
Ja, nee, ich frühstücke nicht. Ich esse dann irgendwann Mittag. Mein Kaffee trinke ich mit Milch und Zucker. Das finde ich das Schönste, weil ich glaube, so dieser, ich weiß nicht, ob das alle Menschen haben, aber man ist morgens noch in so einem ganz bestimmten Zustand, der irgendwo für mich liegt zwischen Konzentration und irgendwie noch vielleicht Halbschlaf oder so. Also ich kann dann sehr, sehr fokussiert sein. Und das ist so ein ganz wertvoller Zustand, den finde ich ganz toll. Also wenn ich da so direkt ins Atelier komme, sind dann eigentlich die perfekten Tage. Man kann dann abends auch alles Mögliche passieren. Irgendwelches Chaos oder irgendwelche Sachen, mit denen man nicht rechnet, die man erledigen muss. Dann bin ich einfach schon so gut drauf, dass mir das dann alles, das juckt mich dann nicht. Noch schöner ist es natürlich dann abends noch was Schönes zu machen. Essen zu gehen, ins Theater zu gehen, eine Runde durch den Park zu laufen, mit anderen tollen Menschen Wein zu trinken.
Hoffen wir, das geht bald wieder.
Ja, genau.
Theater, schön.
Ja.
Und neben der Malerei, was kannst du besonders gut?
Oh, das ist jetzt eine Frage, die vielleicht andere besser beantworten könnten als ich. Was kann ich besonders gut? Jetzt stehe ich auf dem Schlauch.
Ja, Selbstlob ist manchmal nicht so einfach. Ich kann mir schon vorstellen, dass dir was einfällt.
Ja. Tatsächlich nicht. Also ich kann bestimmt ein paar Sachen ganz gut. Ich glaube, ich kann schon auch ganz gut organisieren. Ich spreche unheimlich gerne mit Menschen. Ich glaube, ich kann da auch ganz gut moderieren. So. Sei es jetzt meine Kinder oder Kolleginnen. aber was ich so richtig gut kann... Dadurch, dass ich meinen Beruf so liebe, habe ich auch nicht wirklich ein Hobby oder so, weil ich das nie gebraucht habe.
Das können ja auch so alltägliche Kleinigkeiten sein. Mhm. Also hast du ja gerade schon gesagt, organisieren.
Ja.
Das klingt doch gut.
Also mir wird oft gesagt, dass ich einen grünen Daumen habe. Und manchmal kann ich auch gut kochen, aber nicht immer. Nicht verlässlich. Ja. Naja, ansonsten bin ich natürlich auch sehr... sehr mit meiner Familie beschäftigt. Also ich habe natürlich viel Zeit, die ich meiner Familie widme, jetzt auch gerade in dieser Zeit, wo die Kinder nicht mehr in die Schule gehen können, alle natürlich viel zu Hause sind. Ist das, finde ich, glaube ich, für alle Menschen, die berufstätig sind. Ich denke aber für Künstler und vor allem für Künstlerinnen, ja, eine besondere Herausforderung, diese Sachen unter einen Hut zu kriegen, weil diese Arbeit erfordert einfach unglaublich viel Einsatz. Man kann nie genug arbeiten, du bist auch nie fertig. Es gibt immer noch irgendwas, was man tun könnte, sollte, müsste, gerne würde. Und ich finde das unter einen Hut zu kriegen, trotzdem auch den Kindern das zu geben, was sie brauchen, dem Mann das zu geben, was er braucht, sich selbst das zu geben, was man braucht, das ist schon die Herausforderung, die sich einem jeden Tag stellt. Und das finde ich, da ist Älterwerden auch nicht schlecht, weil man so ein Stück gelassener wird. Ich glaube, ich kann das heute besser als vor 10 Jahren zum Beispiel. Das ist vielleicht auch was ich gut kann mittlerweile. Also wo ich das Gefühl habe, gerade so in den ersten Jahren als Künstlerin war ich wahnsinnig gestresst dauernd, weil ich immer das Gefühl hatte, ich bin überhaupt nicht da, wo ich hin will. Ich muss so viel mehr arbeiten und da bin ich heute entspannter. Also ich bin immer noch, denke ich, ich muss, ich möchte, ich will und das muss noch besser werden und so. Also dieser Antrieb ist natürlich nach wie vor total stark, sonst würde man das ja auch nicht machen. Aber ich habe doch mehr Gelassenheit damit und auch mehr Vertrauen in mich selbst, dass das schon alles so richtig wird, wie ich es mache.
Ja, das klingt sehr, sehr gut. Sehr schön. Vielen Dank für das Gespräch. Wir sind schon am Ende.
Ja, ich danke dir für das schöne Gespräch. Hat viel Spaß gemacht.